Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Rudelgebrüll, dem deutschen Detroit Lions Fan Podcast. Heute mit der etwas anderen Draft Preview. Ihr kennt das bestimmt von anderen Podcasts oder von vielen großen Podcasts, wo man wirklich Prospect für Prospect durchgeht oder Position für Position. Das habt ihr von uns nicht gehört. Zum einen fehlt uns da einfach ein bisschen die Zeit dafür. Zum anderen, glaube ich, gibt es da sehr, sehr gute Experten, sehr, sehr gute Quellen, wo man sich einfach drüber informieren kann. Hier bei uns, wir wollen einfach mal ein bisschen drüber quatschen. Mal einfach mal ein bisschen die Zunge locker gehen lassen und mal gucken und mit gefährlichem Halbwissen glänzen. ich glaube, das können wir ganz gut. Und dafür ist heute wieder dabei der gute Christian. Christian, grüß dich, alles gut bei dir?
Einen wunderschönen guten Abend und natürlich, wenn ich Podcast machen darf mit euch, dann ist alles perfekt.
Sehr schön. Und der Mann, der nicht nur sprudelt, weil er aus seinem Sprudel vor Ideen sprudelt oder vor Sprudel sprudelt, sondern der Sprudelmann, Moritz.
Dingelingeling, hier kommt der Sprudelmann. Dingelingeling, der bringt die dicken Flaschen ran.
Taschen. Genau. Taschen. Ja, Leute, wir hatten ja in ein paar Folgen ein bisschen über die Offseason auch gesprochen und ich sag mal so, es war nicht jeder unbedingt komplett damit zufrieden, weil natürlich gibt's immer Lieblingsspieler, die irgendwo auf den Free Agency Markt gespielt werden und jeder möchte diese dann haben und dann merkt man ganz schnell, okay, die sind vielleicht ein bisschen zu teuer. Aber was man ja sagen muss in der Offseason, die Lions haben so ziemlich alle Needs in irgendeiner Art und Weise bedient. Ob diese Spieler dann auch dem gerecht werden und Starter sind, das wird sich zeigen. Aber man hat sich für den kommenden Draft meiner Meinung nach in der Offseason schon gut ausgerüstet und gut aufgestellt. Christian, oder gab es für dich irgendwo eine Position, wo du sagst, hätte ich mir doch ein bisschen mehr gewünscht noch? Oder passt für dich?
Nee, also ich sehe es wie du, dass es eigentlich passt, was sie gemacht haben. Gab ja auch noch die eine oder andere Pressekonferenz, sei es dann irgendwie beim Combine oder jetzt noch zum Draft und so weiter, wo halt Brad Holmes auch gesagt hat, ihnen sind halt in einem gewissen Maß auch die Hände gebunden, weil man natürlich in den letzten Jahren viele eigene Spieler verlängert hat und auch jetzt noch einiges anstehen wird. Und dann gibt es halt einfach einen gewissen Spielraum. Es gibt nicht zwei Töpfe, es gibt nicht einen für Free Agency und einen, um Spieler zu verlängern, sondern es gibt halt einen großen Topf und aus dem müssen alle Needs bedient werden und dementsprechend sind jetzt halt auch keine irgendwelche fancy, teuren Free Agency Picks gekommen. Man hat voran halt Center und auch eigentlich ein Tackle, Swing Tackle. Sie sind von Borum in meinen Augen eigentlich ganz überzeugt, dass er zumindest mal anfangen kann. Hatten noch ein, zwei andere O-Liner geholt, aber eigentlich haben sie alle Positionen halbwegs gut in meinen Augen verstärkt. Haben auch gerade was irgendwie Secondary, also Cornerback Safeties oder DBs Safeties angeht, haben gleich zurzeit 15 Leute für die Positionen auf dem Roster. Dafür nur 5 Linebacker, was letztes Jahr genau umgekehrt war, so ungefähr. Also in meinen Augen bisher eigentlich ganz gut gemacht und sich da auch für den Draft jetzt nicht irgendwo in der Ecke positioniert und manövriert, die man jetzt unbedingt bedienen müsste. Auch wenn es natürlich den ein oder anderen Pick gibt, der von allen präferiert werden würde, aber da kommen wir gleich dazu.
Definitiv, ja. Ich glaube, in den letzten Jahren hatten wir so ein bisschen den Komfort, dass wir sagen konnten, hey, also eigentlich steht unser Team soweit ganz gut. Wir können Best Player Available picken, was dann teilweise auch gemacht wurde. Dieses Jahr ist alles so, ja, durch die Abgänge natürlich, durch die O-Line ein bisschen schwieriger. Und du hast es gesagt, Linebacker, da sind wir ein bisschen dünn besetzt aktuell. Moritz ist Linebacker, keine Premium-Position. Würdest du irgendwo die Giants trotzdem sehen, Linebacker hoch zu draften?
Früh nicht, gegen Mitte ja. Weil eigentlich sind wir ja in der Theorie mit Jackie und mit Barnes per se erstmal anständig aufgebaut. Ja, mhm. Es hat die Frage, wie sich jetzt dann unsere Defense einstellen wird, weil man kann ja mit drei oder zwei Linebackern spielen, je nachdem, welche Sets man auf dem Feld stehen hat. Mit Jack habe ich erstmal so gar keine Probleme, weil ne, da hat sich ja jetzt die letzten Jahre, wir haben, ich glaube, es ist so gut wie gar keine Folge rumgegangen, wo wir nicht irgendwie mal gelobt haben. Ja, also hat sich auf jeden Fall gut gesteigert. Barnes, muss man halt gucken, wie sich da das Ganze weiterentwickelt, ob er auch seinem Vertrag lang, auf lange Sicht gerecht geworden ist. Werden wir dann rausfinden. Der Rest wird so ein bisschen schwierig. Du wirst halt einen Anzalone, der jetzt so lange bei uns gewesen ist, auch nicht so einfach ersetzen können, auch wenn die Lions mit viel Vorarbeit dran gearbeitet haben. Ich sag mal, das Können haben sie auf jeden Fall ersetzt und sogar ausgebaut. Das Wissen, das haben sie auch schon in großen Teilen ersetzt, aber das haben sie, glaube ich, noch nicht so ganz mit raus. Also sprich die Veteranenpräsenz, die man da im Lockerroom von ihm hatte. Deshalb früh die ersten zwei Runden. Ich glaube, ich habe die Tage auch dazu was geschrieben gehabt, bei uns in der Gruppe mit drin. Mhm. So Linebacker sehe ich halt in den ersten zwei Runden gar nicht. Also in der zweiten Runde eventuell, wenn da irgendwie die Konstellation so fällt, dass da einer ist, der denen gefällt, aber ich glaube bald nicht. Und dann werden wir, wenn dann mehr, denke ich, tatsächlich sogar erst nach der dritten, wenn nicht sogar nach der vierten Runde einen Linebacker sehen. Wenn wir da eventuell noch jemanden kriegen, der zum Beispiel ein sehr gutes Special Teams Zeugnis mit dabei hat. Mhm. Sprich, irgendwas, was Punt Return vielleicht nicht unbedingt, aber Tackling beim Punt und beim Kick Return und ein Gunner vielleicht spielen kann, einen zuverlässigen.
Ja. Nee, sehe ich auch so, vielleicht da auch an der Stelle, warum ich es nicht sehe. Du hast die beiden Ohio State Linebacker, die, sag ich mal so, First-Round-Potential ja irgendwie zugesprochen bekommen mit Reese und Styles. Sonny Styles übrigens absoluter, einer der Top-Draft-Namen, finde ich. Liest sich einfach wunderbar.
Klingt wie so ein komischer Ballermann-Musiker.
Er ist für mich so jemand, der hier bei Bobby, hieß es noch, diese 80er, so ein 80er Jahre Detective Acapulco. Miami Vice mäßig, so Sonny Styles, Miami Vice. Das passt für mich so.
Sonny Crockett.
Sonny Crockett.
Ich bin halt der Alte von uns. Ich habe das alles gesehen.
Genau, Sonny Styles ist für mich so, oder hier so, damals mit Hulk Hogan und so, Thunder in Paradise, da gibt's so einen Sonny Styles, der auf so einem Speedboot irgendwo da rumdüst mit Cocktail in der Hand, Sonnenbrille und aufgeknüpften rosa Shirt.
Ich möchte mich an der Stelle bei unseren Zuhörern entschuldigen, die sich jetzt alt fühlen.
ja, nee, schöne Sache. Nee, und aber einfach ist das sind die, dann kommt noch CJ Allen von Georgia und also die Klasse ist dann da kommen aber, die sind alle sehr klein, so, dann kommen sehr viele, die werden ein bisschen hoch, aber die sind von den Measurements, glaube ich, nicht das, was die Lions auch im Endeffekt suchen. Deswegen, und dann wird's dünn, dann bist du irgendwie doch nochmal in den späteren Runden. Von daher sehe ich diese Linebacker-Klasse, ich glaube, da könnten einige in der ersten Runde gehen, zwei, vielleicht sogar drei. Und dann werde ich, haben, dadurch, dass wir ja, jetzt nochmal, wenn man sich die Lions-Picks anschaut, ja, ne, wir picken ja dann erst wieder an Stelle 50 in der zweiten Runde und ich glaube, dann sind wir schon aus dem Top-Runde raus. Vielleicht kann ja gerade jemand von euch mal kurz nochmal, das für unsere Zuhörer gleich nochmal, die Draft-Pick-Reihenfolge, die wir ja haben, kurz sagen.
Also ich hab's hier gerade offen, wenn du möchtest.
Sehr, sehr gerne.
Genau. Also wir picken an 17 in der ersten Runde, 50 in der zweiten Runde, 118, das müsste die vierte Runde sein, 128, das ist auch die vierte Runde, 157, das ist die fünfte Runde, 181, ebenfalls fünfte, 205, 213, zwei sind jeweils die sechste Runde und 222 ist die siebte Runde.
Ja.
Davon, also, ja, eigentlich sind alle Picks, die wir haben, in der jeweiligen Runde immer entweder in der Mitte angesiedelt, also Mitte nach hinten gehend, oder eben am hinteren Ende angesiedelt. Mhm. Das heißt, wir haben keine Rundenanfangspicks, wenn man es so ausdrücken möchte.
Genau, also, und da sehe ich einfach nicht, dass wir dann mit dem ersten oder dem zweiten Pick irgendwie einen Linebacker holen und dann bist du sowieso dann irgendwo in der, sag ich mal, Peripherie über 100, wo du dann schauen musst, was passt zu dir, ja. Deswegen, ich glaube, da sind zwei Ausnahmetalente in diesem Draft, die sind, oder drei vielleicht, die sind eventuell sogar früher weg. Und, also die werden nicht zu dir fallen und dann wirst du in der ersten Runde das auch nicht picken. Wobei wir Brett Holmes für alles offen ist, glaube ich. Christian, was ist dein Tipp? Welche Position nehmen die Lions in der ersten Runde?
Bevor wir damit anfangen, wollte ich einfach auch nochmal ganz kurz darauf hinweisen. Vom Fanclub haben wir einen Charity Draft. Unter lionspridegermany.de/charity/draft kann jeder da gerne teilnehmen, für 15 Euro seinen Mock-Draft der ersten Runde abgeben. Gibt auch ein paar nette Preise zu gewinnen und unterstützt damit das Team Doppelpass, die Arbeit für Familien und erkrankte Kinder machen. Wir haben da in den letzten Jahren schon einiges gemacht. Also jeder sei da auch nochmal dazu aufgerufen, mit Draft, mit Mock-Draft auch ein bisschen was Gutes und Positives für die Gesellschaft zu tun. Ich denke, das ist eine tolle Sache, dass wir da wirklich auch jetzt über Jahre schon ein Team unterstützen und die uns da auch sehr dankbar sind für das nur vorneweg.
Danke nochmal für den Hinweis. Sehr, sehr wichtig.
Ja, klar. Also,
und selbst wenn ihr keine Lust habt, einen Mock drauf abzugeben,
ihr könnt auch
ganz gerne einfach so spenden. Jeder Euro hilft.
Genau. Welche Position? Ich gehe mal einfach davon aus, dass es irgendwas in der O-Line sein wird, also Offensive Tackle. Ist dann natürlich wieder die Frage, wie wir an Platz 17, wer da noch alles da ist. Ich gehe mal davon aus, dass die ersten zwei mit Malinoa und Fanu gepickt werden oder gepickt worden sind bis dahin. Vielleicht auch noch irgendein Dritter. Proctor ist jetzt so ein bisschen gestiegen. Freeling ist ein bisschen gefallen. Lomo ist noch da und Miller ist noch da. Also ja, es gibt einige Leute, die Sinn machen würden. Und ich persönlich würde mir Monroe Freeling wünschen, der jetzt erstmal kontinuierlich gestiegen ist, jetzt aber die letzten Tage eher wieder so ein bisschen, naja, wie gesagt, eher so Mitte erste Runde, vielleicht auch späte erste Runde angesiedelt ist, einfach weil er halt ein Jahr bisher im College gespielt hat, umgekehrt halt ein sehr hohes Upside mitbringt, sprich, da ist sehr, sehr viel Potenzial da, er bringt schon viel mit, hat sich wohl auch die Saison über gesteigert, hat auch von den körperlichen Voraussetzungen her, ist knapp 6'8 groß, 320 Pfund, irgendwas in der Größenordnung. Also ihm wird halt einfach das höchste Potenzial auch als Tackle zugeschrieben, weil viele von diesen Tackle-Prospects werden teilweise, was ich gehört habe, was ich gelesen habe, auch als potenzielle Guards gehandelt, beziehungsweise man probiert es vielleicht mal auf Tackle aus und schiebt sie dann, wenn das nicht funktioniert, auf Guard. Wäre bei ihm nicht, hätte noch den Vorteil, dass er Left Tackle spielen würde. Man müsste Sewell nicht von Right Tackle auf Left Tackle schieben. Und was ich auch im Vorgespräch schon gesagt habe, ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass wir haben ja Larry Borum von den Dolphins für ein Jahr $5 Millionen verpflichtet. Und wenn man Brad Holmes so hört und auch so ein bisschen Dan Campbell, dann sind die eigentlich ganz überzeugt davon, dass der zumindest mal die ersten Spiele auch als Tackle spielen wird. Von daher hätte man da auch so ein bisschen Zeitmöglichkeit, Freeling halt zu entwickeln. Ich würde es halt einfach feiern, weil er für die Zukunft der absolute das Top-Prospect wäre, ist natürlich immer die Frage, wie sich jemand entwickelt, aber er bringt halt alles mit und wir haben mit Hank Fraley ja auch einen relativ guten Online-Coach, da ist natürlich auch viel Potenzial da, respektive so jemand kann von Sewell auch lernen, der selber auch im College Left Tackle gespielt hat. Also wäre eigentlich so mein Lieblingspick auf der Position.
Moritz, deiner auch?
Reden wir jetzt allgemein von Picks in der ersten Runde oder sind wir schon bei dem Spieler angekommen, den wir am liebsten
hätten? Nee. Insgesamt, du kannst gerne auch sagen, hey, ich will gar keinen Tackle in der ersten Runde. Ich will lieber einen Running Back, wenn du der Meinung bist.
Alles um Adrian Franke auf die Palme zu bringen, bin ich für. aber mal schlechte Scherze beiseite. Wo ich mich so ein bisschen vorher schon verguckt hatte, vor dem Draft, jetzt mal losgelöst von der ersten, zweiten Runde, das ist ein O-Liner bzw. ein Tackle. Iowa kommt er her. Steht sogar im Crit-Index mit drin. Ich hab den bis jetzt bei so Mock Drafts und Allgemeinnachrichten bei uns noch nicht mitgesehen. Jennings Dunker. Ist so ein Name, der ist bei mir so ein bisschen mit aufgepoppt, weil der Kerl sieht schon ziemlich strong aus. Also ich meine, muss ich den mal angucken, sieht aus wie Erik der Rote in Fleisch geworden. Und von dem, was ich eben vor Combine und so weiter gesehen habe und gelesen habe, schneidet der eigentlich ganz gut ab und ich glaube, der wäre auch ein Charaktertyp, wie er zu uns passen würde. Ob er in die Konstellation, wie jetzt unsere O-Line demnächst fällt, reinpasst, weiß ich nicht. Ob er vom Spielstil mit reinpasst, weiß ich halt auch nicht. Man muss ja auch immer so ein bisschen gucken, wo will ich da jetzt was wie mit hinsetzen, aber mit dem Drittrunden Crate wäre ich dem Ganzen nicht mal abgeneigt, dass man vielleicht sogar da versuchen, dem hinterherzulaufen. Also da wäre ich nicht sauer, wenn sowas passieren würde. Mhm. Was die erste Runde angeht, habe ich echt kein Bauchgefühl, was das Ganze angeht. Also für gewöhnlich, die letzten paar Jahre hat man immer so zumindest ein bisschen den Daumen dran halten können, so wo geht jetzt hier der Weg hin? Ja. Mhm. Brad Holmes macht dann sowieso, was er denkt, ne, und dann ist das Bauchgefühl auch wieder dahin. Um eine lange Rede in kurzen Sinn zu geben, ich glaube fast, dass wir uns den Edge Defender in der ersten Runde holen werden und keinen Tackle. Was okay. Wahrscheinlich ein mutiger Schritt ist und auch irgendwie so komplett entgegen dem steht, was, ich sag mal, jetzt die außenstehenden Experten von sich geben, aber wir hatten es jetzt hier vorhin in einem Vorgespräch gehabt, wenn wir Fork hast du mit Nachnamen. Mhm. Wenn wir da eventuell eine Hand rankriegen, mit eventuell ein bisschen Pick-Verschieberei, wäre ich dem Ganzen gegenüber nicht abgeneigt, wenn ich er ist. Also.
Ja, interessant. Genau, das sind, ich sag mal, so im Konsens der Lions-Fans sind das, glaube ich, diese zwei Positionen, von denen jeder hofft, dass die Lions oder jeder meint, dass die Lions diese auf jeden Fall mit ihrem First-Round-Pick bedienen sollten. Tackle oder eben Edge. Um bei Tackle zu bleiben, schmeiß ich mal noch einen Namen rein, den es auch öfter in Verbindung mit den Lions gab und den ich eigentlich ganz, ganz gut finde, weil ich auch einfach denke, dass er sehr, sehr eine sehr, sehr sichere Wahl wäre für die Lions, weil er im Pass-Rush ganz gut ist. Das ist Blake Miller von Clemson. Einfach, weil er wirklich sehr konsistent ist, was die Pass-Protection angeht. Also sehr, sehr stabil, muss ein bisschen vielleicht an seiner Stärke arbeiten. Aber wir haben, ich sag mal, wenn ich mir anschaue, nimmst ihn auf Right Tackle, wir Sewell auf Left Tackle, wir laufen sowieso viel hinter Sewell. Also wäre mir immer beim Tackle jetzt zunächst mal die Pass Protection das Wichtigere. Dort zu schauen, dass das passt. Und ich glaube, da ist Blake Miller ein Kandidat, der sehr wahrscheinlich noch auf dem Board sein kann. Wird sein, wenn wir picken, eventuell auch, je nachdem, wer mit dir traden will und welche Positionen die so eher im Auge haben, auch jemand, wo du zurückdraften kannst. Freeling kann sein, dass er also viel, viel früher geht. Moigua ist ja, so ein bisschen der Konsens One Tackle, aber ist ein bisschen dem Fano und Freeling. Ich glaube, wir kennen das vom Draft her. Das kann sich alles mischen. Der eine mag den mehr, der andere mag den mehr. Mal gucken, wer dann noch da ist. Christian, du hast es gesagt. Das gilt dann auch für Jennings Dunker. Ist auch eher so ein Prospekt, wo viele sagen, wird in der NFL vielleicht eher ein Guard sein als ein Tackle. Das weiß man nie, aber er ist so ein bisschen doch schon von den genannten, die wir jetzt genannt haben, schon der kleinste. So, das macht schon mal was aus von der Spannweite her. Was kannst du abdecken als Tackle? Und von daher, ja, ist die Frage, wird man den dann auch entsprechend als Tackle sehen, weil ich glaube, du hast in den letzten Drafts so ein bisschen den Vorteil gehabt, okay, du holst einen und wenn der dann Guard spielt, dann kannst du auch Guard spielen, weil die Tackles hast du besetzt. Das hast du jetzt in der Hinsicht nicht so. Wir müssen da gucken, wie Lomo sich schlägt, aber es sollte ja schon jemand sein, der Tackle spielen kann. Und deswegen bin ich da sehr gespannt. Die andere Sache ist die Edge Defender. Wenn du sagst, Moritz, du glaubst Edge Defender, dann hast du bestimmt aber auch einen Spieler da im Auge, wo du glaubst, das ist der, wo die Lions zuschlagen, oder?
Ja, spätestens bei Falk, hätte ich mal fast behauptet. Und wen wir halt auch schon öfters jetzt bei uns auf der Liste mit drauf gesehen haben, beziehungsweise ich habe doch gerade noch den Bericht hier offen gehabt, Akeem Messidor aus Miami, dass da eventuell dann noch bei uns, ne, dass hier das Lions entsprechend noch mit zugreifen. Ich glaube, das ist einer von den wenigen, die global gesehen die Analysten auch tatsächlich zu den Lions gebockt haben. Wenn es dann jetzt nicht gerade ein Tackle war, dann ist es in der Regel Messidor geworden.
Ja, interessant. Christian, hast du denn auch einen Edge, den du präferieren würdest?
Also wie gesagt, für mich ist halt der Unterschied jetzt nochmal wegen den Positionen auch so ein bisschen, dass man in Runde 2 eigentlich keinen vernünftigen Tackle mehr bekommt. Das ist das Hauptproblem, weil von den ersten Teams, die können quasi bis Position 10 so ziemlich jeder alles gebrauchen. Und es wird einfach vermutet, weil es halt, klar, Edge ist auch eine High-Value-Position, dass halt trotzdem auch viele Offensive-Liner, sprich Offensive-Tackles, so reine Guards, gibt es eigentlich, glaube ich, nur einen mit einem First-Round-Grade, dass halt sehr viele gehen werden, weil es halt eine Position ist, die auch immer wieder gefragt ist.
Schau mal, du hast fünf Leute allein in dieser Position drin. Klar, alle mit unterschiedlichen Gewichtungen, aber du brauchst von den Leuten fünf, plus fünf Backups, plus theoretisch noch weitere fünf Backups zu den Backups. Also Tackles, Guards, also oder sagen wir mal andersrum, Tackles und IOL braucht jedes Team in irgendeiner gewissen Bandbreite immer.
Definitiv. Und wie gesagt, daher ist es halt eine Position, ob du ihn auf Tackle dann spielen lässt und dann irgendwie vielleicht nach einem Jahr auf Guard stellst. Machst du theoretisch nichts falsch. Und deshalb denke ich mal, ist diese Position auch deutlich, wird häufiger in der ersten Runde gedraftet werden, als es jetzt Edge ist. Und in Edge ist die Klasse relativ tief. Es gibt aber halt auch in beiden Klassen nicht diesen klassischen Blue-Chip-Player, der alles kann. Also wo du sagst, der ist Day-One-ready, den stellst du rein und der hat keine Schwächen. Die gibt's weder auf Edge noch gibt's sie auf Tackle. Und da gibt's halt generell diesen Draft nur eine Handvoll Spieler, wo man sagt, die sind auf ihrer Position einfach Blue-Chip, die sind absolute Plug-and-Play-Spieler, die du halt reinstellen kannst und die machen dein Team auf jeden Fall von Tag 1 aus stärker. Deshalb meine Präferenz eher Offensive Tackle und in Runde 2 Edge. Und Edge wäre unter anderem ein guter Name, Jackass, kann man auch Jackass
nennen. Jackass.
Ja.
Yes.
Der auch Grid-Index-mäßig ganz gut dasteht. Mhm. Auch bei den Edges ist es einfach so, die einen sind gute Run-Stopper und die anderen sind halt gute Pass-Rusher, aber so diesen, der alles kann, der hat dann zu kurze Arme oder andere Traits, die nicht passen. Also es ist dieses Jahr, wie gesagt, nicht so einer dabei, wo man jetzt sagt, hat auch kurze Arme, aber nicht so kurze Arme, wie jetzt, glaube ich, die ersten zwei haben. Reese ist nochmal so ein Hybrid, weil da keiner weiß, spielt der Linebacker, spielt der Edge. Das ist nochmal das andere und er kann das eine und er kann das andere, aber er kann nichts von beiden so richtig gut. Also so ein bisschen wie letztes Jahr der Spieler, Hunter, der zu den Jaguars gegangen ist. Also auch da, ja, mein Pick wäre da in Runde 2 Jackass, der wie gesagt wohl auch charaktermäßig passen würde. 6'3, 275 Pfund, also eher so von der kräftigeren Sorte, quasi so eine Art Davenport, unverletzt und neu, ohne große Verletzungsissues. Das ist ja auch wieder so eine Sache, auch das zum Beispiel bei Melinoa, den du vorhin erwähnt hattest, der vielleicht als erster geht, da gibt's wohl jetzt auch wieder irgendwelche Issues am Rücken, aber man weiß, in den Wochen vor dem Draft nirgendwo wird mehr in der NFL gelogen als zu der Zeit. wie gesagt, Jackass wäre mein Pick für die Runde 2.
Ja, habe ich auch schon, hat man ja schon öfter gehört und wäre, glaube ich, auch eine tolle Sache, ein toller Fit. Ich glaube, ich würde an der Stelle noch Zion Young von Missouri reinschmeißen. Wird vielleicht ein bisschen eher gehen, aber wenn man
Glück hat. Ich wollte gerade sagen, der wird eher so Ende erste, Anfang zweite Runde gesehen.
Ja, wenn er fallen sollte, mit 6'5", ein bisschen größer als Jackass, aber ungefähr genauso schwer, glänzt vor allem in der Run-Defense, auch so ein ähnlich wie Hutchinson mit, hört nicht auf zu laufen, immer High Effort, immer dabei, aber halt insgesamt eher auch so der Edge-Setting, Edge, den die Lions einfach auch suchen. Genau, und Kedrick Faulk wäre natürlich dann eher so der First Round und Messidor, die darunter fallen werden. Bane Jr. und Bailey, ich glaube, auf die beiden hast du halt einfach keine Chance. Die werden als die Top-Edges gehandelt und die gehen einfach dementsprechend früher vom Board. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, in der ersten Runde Tackles gibt es einige. Also ich glaube, da gibt es so 6 Prospects, die da rumkreuchen und fleuchen. Die einen glaubst du nicht, dass sie fallen, aber die anderen könnten da sein. Alles schön. Ich glaube, da wäre ich wirklich, ob das jetzt ein Fino, Freeling, Miller, auch von mir aus ein Proctor, der ja sehr oft gehandelt wird, wo die einen sagen, aber der ist einfach ein bisschen zu behäbig auf den Beinen, aber es ist halt dieser unglaublich riesige Kerl, der trotzdem gezeigt hat, dass er extrem athletisch sein kann, bis hin zu von Arizona State, hier Nakor, wo ich auch sage, ey, wäre ich auch irgendwie fein damit.
Ja.
Das sind einfach, da ist einfach viel da, wo ich sage, Leute, alles gut. Das sind alles Spieler, die im College gezeigt haben, dass sie dahin gehören und dass sie es können. Deswegen gibt's da für mich in der ersten Runde mehr Auswahl als bei der Edge. Und dann im Edge halt umgekehrt. Hast du einen Checkers, hast du einen Mason Thomas, Zion Young, Malachi Lawrence, alles Spieler, wo ich mir vorstellen könnte, die man dort einsetzt. Von daher bin ich auch eher bei Christian. Hol einen Tackle in der ersten und schau, was an Edge an Stelle 2 noch da ist. Oder wenn sie jetzt, sage ich mal, kann ich mir auch gut vorstellen, wenn ein Checkers dann noch da ist, bevor er, also ein paar Runden vorher, dass man dann hochgeht für ihn und sagt, alles klar, das ist unser Guy, wenn es ein Brett Holmes Guy ist, ey, den schnappe ich mir jetzt und dann gibst du halt ein bisschen was ab, klar, nochmal irgendwo, aber du hast ja diese Menge an 200er Picks da irgendwo rumkreuchen, fleuchen, da musst du ja irgendwas damit reinschmeißen, weil da pickst du ja eigentlich nur, oder in der Region pickst du eigentlich nur was, wo du nicht willst, dass dir irgendjemand den Spieler in der UDFA wegnimmt. Also von daher sehe ich das auch so. Moritz,
ja.
Du kannst doch einmal dagegen argumentieren jetzt gerne und uns vom Gegenteil überzeugen, aber es wird schwierig.
Soll dich davon abhalten, einen Tackle zu draften?
Ja, mach doch einfach mal.
Ja, wie wär's mit folgenden Gedankenstrang? Jetzt mal ohne Tracer sonst irgendwas mit reinzuwerfen. Wie böse wärt ihr den Lions, wenn wir mit Pick 17 Edge Defender gehen, mit Pick 50 irgendwas im Bereich Backfield, hier Pons ist mal nicht einer von den Namen, die da gefallen sind, oder nee, einer heißt Pons, der andere heißt, die heißen sie eh nicht mit Nachnamen. D'Angelo Pons als Cornerback, ja. Mhm. Im 50er-Bereich und dann bündeln wir die zwei Vierer, die wir haben, um nochmal ein bisschen nach vorne in die dritte Runde zu kommen, ungefähr in den Bereich 95, 96, 97 und holen uns dort einen Jake Slaughter Center. Wie böse wärt ihr über so eine Kombination? Sprich, wir holen uns einen kernsoliden, wenn nicht sogar starken Edge-Defender, einen Cornerback, der gegebenenfalls nötig wird bei uns im Team und einen der besten Center im gesamten Draft, um gegebenenfalls langfristig die Center-Position zu zementieren und mit dem, was wir jetzt momentan gewürfelt haben, in der O-Line weiterzugehen.
Wäre sicherlich auch eine Möglichkeit. Ich sehe halt einfach die Problematik, die wir letztes Jahr gesehen haben, wenn die O-Line nicht so funktioniert. Also gerade halt auch, was dann jetzt nicht nur Schutz von Goff angeht, sondern halt auch, was das Run-Game angeht. Ja, könnte dann halt wieder problematisch werden in der Saison. Weißt du, warst auch letzte Saison von der D-Line sehr enttäuscht und siehst da halt auch viele Issues. Also einfach, dass viel gemacht werden muss und viele Baustellen da sind. Ist sicherlich auch eine Option. Ich denke, am Ende des Tages, ja, wird's wirklich ausschlaggebend sein, wer an 17 da noch da ist. Und vielleicht liegen wir auch alle wieder falsch und Brett Holmes macht wieder Brett Holmes Dinge. Ich würde auf der anderen Seite auch nochmal auf die Namen, die David vorhin gesagt hat. Ja, wenn wir so 23, 24 irgendwo wären mit Ihachinor, wäre ich auch sehr glücklich. An der Position, nicht an 17, da ist mir dann zu viel Reach. ja, wenn die Möglichkeit ist, dass man zurücktradet, und sich da noch ein bisschen Kapital irgendwie besorgt für Tag 2 und ein bisschen zurückgeht und dann halt einen tieferen Tackle nehmen würde oder dann vielleicht auch einen niedrigeren Edge, aber dafür dann möglicherweise halt in Runde 2 noch irgendwo was für die O-Line tut. Ja, wieso nicht? Und ein Cornerback an 50 könnte ich auch sehen, weil das halt auch einfach eine Position ist, oder DB generell, die sehr verletzungsanfällig sind und wo man einfach nicht genug Leute auf dem Roster haben kann.
Zumal ja auch unser Backfield im Moment ein bisschen wackelig ist, also zumindest was die Spitze angeht.
Das absolut, das absolut. Also ja, ich kann mir das vorstellen, allerdings Pons sehe ich jetzt eher mit, ist ja auch jetzt nicht so der größte. Wird eher gesagt, okay, wäre vielleicht eher ein Spieler für Zone auch. Die Lions spielen ziemlich Press-Man-heavy. Weiß ich nicht, ob das der richtige Pick dann wäre und ob das passt, weil hätte ich, glaube ich, da schon jemand größeren athletischen. Was wäre denn, wenn die Lions an 17 Corner draften würden? Ein Tremaine McCoy von Tennessee zum Beispiel, der absolut geeignet ist und oder dafür prädestiniert ist, Press-Man-Coverage zu spielen. Und als der Pressman-Shutdown-Corner in diesem Draft gilt, Delane wird als der kompletteste Corner natürlich und beste Corner irgendwo in dieser Klasse gesehen. Der wird wahrscheinlich dann nicht da sein, aber ein Tremaine McCoy und auf einmal gehen die Lions nochmal Cornerback in der ersten Runde, weil sie einfach sagen, ey, wir müssen da mal diese Baustelle zubekommen und sagen dann, an 50, Moritz, wie von dir gesagt, holen wir uns noch einen Tackle und irgendwo haben sie einen Edge-Setting Edge irgendwo später in der Runde, wo sie sagen, von dem sind wir überzeugt, wir brauchen gar nicht den krassen Pass-Rusher auf der anderen Seite von Aiden Hutchinson, wir wollen einfach nur einen, der die Seite dicht macht.
Ja, vielleicht gibt's auch einen Linebacker, den du halt auf als Sam-Linebacker spielen lassen kannst. Ziehst Barnes halt zurück, der dann halt quasi noch als in entsprechenden Packages und so weiter als fünften Lineman aufstellst. Ja, es sind viele Sachen möglich. Ich hatte jetzt gerade nochmal hier geguckt bei McCoy. Wäre halt wieder so ein typischer. Ah, der hat einen Kreuzbandriss gehabt, den können wir mal nehmen.
Ja, natürlich.
Hat einmal funktioniert und einmal nicht.
I can fix him. Mhm.
Aber ja, gut, in der Theorie, ich habe nur gerade gelesen, dass er halt, seit er den Kreuzbandriss hatte, keine Spielpraxis mehr hatte. Mich so dunkel erinnere, ist das schon über ein Jahr her, dass er den Kreuzbandriss hatte. Also er hat wohl die ganze 25-Saison nicht spielen können. Soll wohl soweit wieder hergestellt sein. Ja, ich weiß nicht. Aber Brett Holmes macht Brett Holmes Dinge.
Ich glaube, wir werden die Letzten sein, die erfahren, was Brett Holmes tatsächlich vorhat und was nicht.
Das werden wir erst Donnerstag oder Freitagnacht erfahren und alle anderen auf dieser Welt Football-begeisterte Lions-Fans auch.
Ja, okay, klar. Bei McCoy kann natürlich auch das passieren, dass er einfach deswegen extrem tief fällt. Ja. Viele sehen ihn einfach aber auch als aufgrund seiner 24er Saison, wo er richtig stark war, als einen der Besten mit dem Ganzen, mit dem Instinkt etc. Und mit der Athletik, die er mitbringt. Und vor allem ist er halt einfach 20 Jahre jung noch. Ne? Also er ist ja extrem jung und das ist auch immer so ein bisschen das Thema auch bei den anderen, ne? Das haben wir ja über den einen oder anderen gesprochen, Messidor zum Beispiel, der ist halt schon 25, ne? Fork bei den Edges, der ist 20. Ja, so, also dieses Thema Alter ist natürlich auch immer eine Sache. Von daher, ja, ich bin mal gespannt. Also, ich würde mir wünschen, Edge oder Tackle in der ersten Runde bitte kein Cornerback, kein Safety, sondern das sind zwei Positionen, wo ich sage, da musst du das große Talent abgreifen. Du weißt nie, ob es funktioniert, aber das ist der beste Weg meiner Meinung nach. Und dann in der zweiten Runde tatsächlich wäre ich Moritz auch offen, ne? Wenn es dann an der Stelle einfach im Backfield besser passt, dann passt im Backfield besser für die Lions. Und ich glaube, jetzt so stur zu denken und zu sagen, ja, es muss Tackle, Edge und dann brauchen wir einen Linebacker und dann muss uns, das kannst du gar nicht so durchplanen, weil die haben ihr Board und da sind die Jungs drauf, die sie mögen. Und wenn an der Stelle halt kein Linebacker mehr da ist, den sie mögen oder viel zu weit unten, aber ein Safety, dann wird der genommen. So ist das halt. Und das hat, glaube ich, Brad Holmes öfter schon ganz klar dargestellt. Die Position ist wichtig, aber wir werden immer den Spieler holen, von dem wir überzeugt sind, dass er bei uns funktioniert und dass er zu uns passt.
Ja. Also ich meine, das ist ja auch das, was sie letztes Jahr hier am zweiten Tag mit ihren Shirts gesagt haben, diese Height, Weight, Speed, das sind Stats, die kann jeder sich anschauen, irgendwelche RAS-Scores und so weiter auslesen, aber was am Ende irgendwelche Interviews gegeben haben, was Charakter-Issues sind, was Locker-Room-Fits und so weiter sind, das wissen halt auch nur wieder die Teams, die Interviews geführt haben, beziehungsweise die Scouts, die da seit Jahren arbeiten. Und ich glaube, bei Tim Twentyman war auch der Chef-Scout der Lions, der auch gesagt hat, am Ende des Tages wird halt nicht nach Position gedraftet, sondern halt dass der Spieler, der bei ihnen in dem Moment am auf dem Board am höchsten steht. Und das kann halt am Ende vieles heißen.
Ja. Ja, jetzt haben wir die ersten zwei Picks mal so ordentlich durchgespielt und du sagst es halt, der nächste Pick ist dann die 118. Wir fliegen raus aus den Top 100. Immer möglich, dass wir dann wieder Ryan traden. Und das glaube ich sogar auch. Ich glaube nicht, dass wir 17, 50, 118 picken werden. Ich glaube, die Lions werden schauen, dass sie noch einmal in die Top 100 kommen, um was zu machen. Und da ist die Frage, was machen sie? Wenn man sich anschaut, okay, klar, die Needs sind da mit Tackle, Defensive Line, Linebacker, einfach aufgrund der Anzahl der Spieler, die wir da haben. Backfield ist eigentlich im Moment ziemlich gut besetzt, aber es gibt ja noch so Positionen wie ein Tight End, ne? Da muss man vielleicht auch mal wieder nachschärfen, auch nochmal einen Wide Receiver im Endeffekt da mitbringen, jetzt mit dem mit den Abgängen, die wir hatten. Was glaubt ihr, ist so die Strafstrategie der Lions so ab Tag 3, also Runde 3, Runde 4 plus.
Dieselbe, wie sie in den ersten zwei Runden haben. Best Player Available.
Best, ja.
Ja, so eigentlich der beste Spieler, den sie am meisten ausstehen können für die beste Value vom Pick ist der Spieler, den sie haben wollen. Das ist eine saudumme Antwort, aber darauf wird es letzten Endes hinauslaufen. Weil wenn die Lions, die sich jemanden ins Auge gefasst haben und die werden halt ihren Pool aus X-Spielern haben, mit absteigender hätte ich gerne, weil Begründung, die werden sie auch versuchen auszuführen. Die haben halt ihre Shoppingliste, so mehr oder minder, und werden dann halt dementsprechend gucken, wie das Board fährt, und dann werden sie sich entscheiden müssen, wo sie was wie holen müssen. Ich sag mal so, um die oder Positionen mal so ein bisschen einzugrenzen, ganz ehrlich, wenn du mir überlegst, wir haben jetzt 45 Minuten fast darüber gesprochen, was wir in den ersten zwei Runden machen, und keiner von uns hat ein eindeutiges Daumengefühl drauf. Meinst du, wir werden irgendeine Aussage treffen können für die Runden 3 bis 7? Ich glaube nicht, Tim. Also es ist eigentlich so, ich sag mal so, für die Ersthörer, die jetzt so mit dabei sind, die noch nie einen Draft mitgemacht haben, die jetzt vielleicht erst zu kurz dazukommen, der Draft ist 7 Runden lang und da sind extrem viele Spieler mit dabei, und man muss sich eins vor Augen halten: je weiter die Zahlen nach hinten gehen, desto weniger Game Day ready sind die Leute. Die Spieler, die jetzt ab Runde 3 kommen, das sind entweder hat man da irgendwelche Goldschätze, die von vornherein einschlagen, oder du hast halt eben irgendwelche, du hast verschiedene Reichweiten an Spielern. Entweder du hast einen Camp-Buddy, der einfach nur da ist, um deinen Practice-Squad irgendwann aufzufüllen, oder du hast eventuell einen Gemstone à la Amon-Ra St. Brown zum Beispiel, der sich da irgendwo mit dazwischen versteckt. Aber Amon-Ra ist mehr die Ausnahme als die Regel. Ja, das muss man sich bewusst sein. Und ich habe es ja neulich bei uns in der Gruppe schon geschrieben. Ich glaube, ab Runde 3 werden wir auf jeden Fall anfangen, gewisse Spezialbedarf-Sachen auszufüllen. Ja, bedeutet, ich bin da so ein bisschen darauf festgefahren, dass wir wahrscheinlich viel an unserem Special Team noch machen werden. Sprich, alles, was Gunner, Blocker, Punt-Returner, Kick-Returner sein kann, ne? Ein Kalif ist ja bei uns weg, der ist ja manchmal zu den Bears drüber gewechselt, Ende der Saison. Ja. Den werden wir ersetzen müssen, sprich einen Wide Receiver oder einen Running Back, der catchen und schnell laufen kann. Also nicht nur schnell laufen kann, sondern halt eben auch den Return entsprechend laufen kann. Das ist ja auch eine eigene Technik für sich. Wird auf jeden Fall interessant sein. Sowas brauchst du nicht in den ersten zwei Runden zu draften. Also solche Spieler brauchst du nicht zu draften in den ersten zwei Runden. Das sind so mehr die Sachen, die du am Tag 3 halt eben versuchst anzugehen. Tag 3. Ja, in der Gesamtsituation. Das wären, denke ich, so die Hauptaugenmerke, und ansonsten halt irgendwelche Bedarfslücken füllen. Linebacker kannst du eigentlich gefühlt auch nie genug haben. Ich hoffe, wir haben momentan, 15 Safeties bei uns auf dem Roster drauf, oder Defensive Backs insgesamt. Kannst du in der Theorie auch nie genug von haben. Und gegebenenfalls findest du hier noch das ein oder andere Projekt ab Runde 3, wo man sagt, hey, den können wir mal vielleicht ein Jahr bei uns mit dem Camp drin lassen. Deshalb habe ich vorhin zum Beispiel einen Jake Slaughter mit erwähnt gehabt. Ja. Und den versuchen zu entwickeln, ja.
Bei so Entwicklungsprospects bin ich immer so ein bisschen, seit Giovanni Manu bei uns, immer so ein bisschen vorsichtig, weil
ja, irgendwie. Ja, aber nicht nur der. Guck dir, im ersten Jahr, der mit der Sporthernie, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, Josh Pascal an. Ist genauso gefloppt. Der Quarterback
hatte viel Verletzungspech,
den wir getraftet haben, genauso gefloppt. Also, man kann solche Projekte auch wesentlich früher draften. Da bist du nicht vorgefeit, aber ab der dritten Runde tut es definitiv weniger weh, wie wenn du es in der ersten oder zweiten Runde machst. Meiner Meinung nach.
Ja, ich glaube, Manu war ein Drittrunden-Pick bei uns damals, und man hat ihn irgendwie
das war der, wo wir sogar noch nach vorne, glaube ich, gegangen sind.
Wir sind hochgegangen und
dann hatte keiner so auf dem Board. 97 oder was, und er hatte noch niemals damit gerechnet gehabt, dass wir ihn draften. Ja, Das war halt ein Griff ins Klo, aber ganz ehrlich, bei x Picks pro Jahr eine halbwegs gute Trefferquote zu haben, ist immer noch besser, als wie irgendwie vollends zu versagen, ne? Gerade in den ersten Runden. Und da sind die Lions die letzten Jahre unter Brett Holmes auf jeden Fall gut aufgestellt gewesen, auch wenn wenn die letzten Jahre definitiv auch gerade retrospektiv nicht kritikbefreit sind, aber zeigt mir ein Team, das die letzten 5 Jahre 100% perfekt getraftet hat. Zeigt mir ein Team, das das kann.
Ja. Also, das ist klar. Nur Manu war ein Viertrunden-Pick und ich glaube, wir sind für ihn irgendwie hochgegangen. Klar, also er war ja fast 6'8" groß und
er ist ja immer noch da und ich meine, er kommt jetzt in sein drittes Jahr. Also ich würde jetzt auch nicht den Stab über ihm brechen. Man hat natürlich die Physical Traits, also einfach die Physis von ihm gesehen, was dann möglich da ist, dass er halt footballtechnisch da auf einem sehr niedrigen Niveau bisher unterwegs war bzw. kam. Das steht außer Frage. Ich bin mal gespannt. Für mich eine Position wäre für ihn halt Swing Tackle, quasi der Skipper-Ersatz zum Beispiel. Und in dem Spiel, wo er letztes Jahr drin war, hat er sich gar nicht so schlecht angestellt. Er ist natürlich kein potenzieller Starter. Ich denke, man muss ihm das Jahr jetzt noch irgendwo geben und nach 3 Jahren ist ja immer so die Zeit, wo man dann halt auch einfach mal resümieren kann, hat's gepasst, hat's nicht gepasst. Wir dürfen zum Beispiel von letztem Jahr auch nicht vergessen, wir haben noch einen Frazier gedraftet, der relativ wenig bisher gespielt hat, der für die O-Line auch noch sicherlich irgendwie ein Asset sein wird. Und ich stimme aber in größten Teilen auch Moritz zu, dass natürlich ab Runde 4 das Practice Squad respektive halt Special Teams Spiele sein werden, was jetzt die Returner angeht. Wir haben Lovett letztes Jahr geholt, wir haben Greg Dodge jetzt dieses Jahr geholt, der für mich der potenzielle Kalif-Nachfolger sein wird. Wir haben Tom Kennedy verlängert, der sich als Kick-Returner auch nicht schlecht angestellt hat. Also, aber klar, irgendwie ein Tight End fände ich gut, den einen oder anderen Linebacker, vielleicht noch ein Receiver. Das wären so die Sachen, die Spieler, die ich halt in den hinteren Runden sehen würde.
Ja, du hast recht. Wir müssen vielleicht Manu ein bisschen Zeit geben. Ich habe von allen Reports und von dem, was ich von ihm gesehen habe, war ich halt einfach nicht so überzeugt. Aber, oh, und da ist er weg. Also, wir hoffen, der Christian ist gleich wieder da.
Das kommt davon, dass wenn man gegen die Hillbillies
Genau. Christian, das ist für alle Hörer hier, Christian macht sich bei uns immer drüber lustig, dass wir ja hier irgendwo aus dem Hinterwald kommen und vom letzten Dorf und deswegen internettechnisch so abgeschlagen sind. Aber, tja, scheinbar ist hier in Nordbaden ist das Mannheim? Ja, Nordbaden ist Nordmannheim.
Keine Ahnung, ich bin nicht
Mannheim ist Nordbaden, so rum. Das Internet in der vermeintlichen Großstadt doch schlechter. Tja, aber ihr hört's raus, liebe Leute da draußen. Für die letzten Runden wird's echt immer wild und man weiß nicht genau, was los ist, wer da kommt. Moritz hat natürlich völlig recht. Da magst du auch mal einen Shot auf jemanden, wo du sagst, ey, der hat Potenzial, aber ob der es wirklich mal schafft, das steht in den Sternen. Eventuell, ja, haben wir ja auch wieder unseren nächsten Amon-Ra St. Brown, den wir irgendwo in der 5. Runde holen und der dann auf einmal einschlägt wie eine Bombe. Aber es gibt natürlich für die Lions dann, ist man in einem Territorium, wenn man diese großen Needs irgendwie vorher abgedeckt hat, was wir uns natürlich wünschen, in einem Territorium, wo man dann noch ein bisschen spielen kann, auch mit einem Running Back zum Beispiel.
Übrigens, ich weiß es nicht. Ich meine, Christian ist nicht da. Ich glaube, der würde mir eine erwarten. Deshalb sage ich es bisher jetzt, bevor er zurückkommt. So von wegen 5. Runden Miracle-Pick. Ne? Was ist, wenn wir wieder mal komplett ohne Edge die ersten 5 Runden gehen und dann in der 5. Runde unseren Aaron Donald finden?
Ja, ich glaube, Ja, nee, Finneyson. Also Aaron Donald
war auch kein einer unter 100.000 ist es dann eventuell. Ja, mit richtig Glück, und da muss der Pitch schon quasi zweimal einschlagen. Aber das wäre natürlich cool, ne?
Ja. Also das, wie gesagt, das möglich ist im Endeffekt alles. Wie beim Lottospielen ist immer möglich, dass man gewinnt, aber die Wahrscheinlichkeit ist dann wiederum sehr, sehr gering. Der gute Christian hat es mittlerweile auch wieder geschafft, mit seiner Holzleitung hier reinzukommen.
Heute ist der Wurm in der Holzleitung drin.
Musst du den Hamster mal füttern.
Und genau. Nee, also ja. Habt ihr denn einen irgendwie so einen Lieblingsspieler, wo ihr sagt, boah, fände ich richtig cool, wenn die Lions den draften? Christian, vielleicht fängst du an, bevor du wieder weg bist.
Ich hatte ihn vorhin schon mal genannt, ein bisschen später in der ersten Runde, Max Iheanacho oder wie auch immer ausgesprochen wird, hat halt auch irgendwie eine geile Geschichte, kam gleich mit 13 irgendwie aus Afrika nach USA, hat erst seit 4 Jahren, dass er Football spielt, hat vorher Basketball und irgendwas anderes noch gemacht, hätte als Tackle auch die entsprechenden Trades. Finde ich irgendwie eine sehr spannende Personalie, aber wie gesagt, halt nicht an 17, sondern wenn man 5 bis 10 Spots zurückgehen könnte, dafür noch irgendwas Vernünftiges, ein Zweit- oder Drittrunden-Pick bekäme zusätzlich, könnte ich mich mit dem sehr gut anfreunden.
Sehr schön. Und du, Moritz, was ist dein Lieblingsspieler?
Ja, es ist ein bisschen schwierig. Ich bin dieses Jahr so ein kleines bisschen losgelöst von Brav-Geschehen in meiner Meinung. Also grundsätzlich, ich weiß nicht warum, Jennings Dunker, ne, vorhin schon erwähnt, wäre so der Dark Horse-Name, auf den ich für mich wetten wollen würde, aber ich glaube nicht, dass er zu den Lions geht. Habe ich irgendwie nicht so den Eindruck. Und wer es mir halt auch so ein kleines bisschen angetan hat, das liegt aber auch tatsächlich an einer Aussage, die er, meine ich, in einem Interview vor dem große East-West Bowl war es mal nicht, gebracht hat.
Senior Bowl.
Oder vom Senior Bowl. Ich glaube, da bin mir nicht sicher. Jake Slaughter, der hat ja auch, glaube ich, in einer Pressekonferenz gesagt, der bricht alle so und jeden in zwei, der versucht, durch ihn an seinen Quarterback zu kommen.
Mhm.
Und das ist halt so die Crit-Mentalität, wie man so gerne bei den Lions sehen würde oder auch gerne hat. Deshalb sind die beiden Spieler mir halt so im Kopf geblieben. Aber ansonsten so ein richtiges Darling dieses Jahr habe ich ehrlich gestanden nicht. Ich bin da weit offen, also jeden mit aufzunehmen, denn wie ihr wisst, die Löwen sind eine große Familie.
Der Name ist da sicherlich auch Programm, oder?
Bei Slaughter, ja. Wobei, wenn du dir den Mann anguckst, ne, der sieht, also meine ich jetzt nicht böse, aber der könnte halt einfach dein Bruder nur ohne Bart sein, ne? Und ein bisschen mehr gewichtig und ein bisschen muskulöser, aber so.
Ja. Ich habe kein Gesicht vor mir bei dem, aber.
Ja, muss dir mal ein Bild von ihm aussuchen. Das ist, dafür, dass das ein junger Mann in den dafür, dass das ein junger Mann in seinen frühen 20ern ist, sieht der halt echt schon aus, als hätte der so einen halben Krieg hinter sich.
Ja, wenn wir schon bei Lookalikes sind, dann ist mein Spieler auch mein Lieblingsspieler im Draft oder den, wo ich vielleicht auch hoffe, dass die Lions ihn vielleicht auch als UDFA bekommen.
Gibt es so kleine Spieler, die dir näher nahe kommen?
Nicht mir. Aber das Lookalike ist Baker Mayfield.
Oh.
Und das ist Mark Kronofsky von den Hawkeyes, Quarterback. Einfach, wenn er da mit seinem Bandana sitzt, mit den zwei schwarzen Bemalungen unter dem Auge und dann diesem weirden Blick und auch dieser, ja, er hat einfach auch diese Effort-Mentalität, diese nie aufgeben, immer durch, immer weiter, ist ein absoluter Leader, ist ein Dual-Threat. Klar, er hat er hat nicht die Accuracy so als Quarterback und ist sonst was. Aber dieser Typ ist wirklich so ein absoluter Crit-Spieler auch. Also wirklich, wie halt Baker Mayfield auch. Baker Mayfield macht ja wirklich alles, damit sein Team gewinnt. Ob das jetzt ist, dass er einen schweren Hit einsetzt, dass er irgendwie versucht, durch jemanden durchzuspringen, oder ob er sich halt im Practice irgendwie als Edge-Defender aufstellt, weil der Coach überhaupt gar nichts von so einem hält, ist ihm alles egal. Baker Mayfield macht das. Und ich glaube, Kronowski ist genau so der gleiche Typ, der ja im College auch auf jeden Fall extrem erfolgreich war. Aber das wäre für mich auch so ein Spieler, wo ich sage, hey, als Quarterback 3, schmeiß den Jungen rein. Geil, mega, das wäre also, genau mein Typ.
Also mit dem etwas längeren Bart und dem Helmhaar sieht er sich eher aus wie in Cooper Kupp.
Ja, es gibt verschiedene, also er ist sehr facettenreich, sagen wir es mal so. Aber wenn du guck dir das Bild bei Wikipedia von ihm an.
Das ist dieser
wahnsinnige Blick und so.
Ich meine, die Schminke und das Bandana, die machen dann natürlich einiges aus.
Ja. Ja, nee, das wären so mein Lieblingsspieler. Aber die Quarterback-Klasse ist, glaube ich, historisch eine der niedrigst eingeschätztesten bei diesem Draft. Also das war auch schon lang nicht mehr der Fall gewesen, obwohl es einige Quarterback-needy Teams gibt, gerade von 1 bis 3. Da ist außer, glaube ich, Mendoza, ist da ja nicht sonderlich viel los auf Quarterback. Und das finde ich ganz spannend. Ich bin gespannt, wie viele Quarterbacks, die im Consensus-Board irgendwo überhaupt gar nicht, also in der ersten Runde sind, doch irgendwo dann noch gedraftet werden, weil ein Team es unbedingt braucht. Kann ich mir kaum vorstellen. Wir hatten diese Klasse damals, die historisch schlecht war.
Ich
glaube, vor 4 Jahren war das.
Ja.
Die
wo
alle
viel hochging.
Mit George Pickens. Nee, wie hieß der? Pickens.
George Pickens, das war der andere Spieler. Pickett, ja, du hast recht. Entschuldigung.
Kenny Pickett zu den Pittsburgh Steelers.
Ich erinnere mich nur noch an das.
Das war ja so das Riesen-Match, weil er ja irgendwie da an der Uni gespielt hat und alles kannte und. Und ich weiß, war das letzte oder vorletzte Saison, war er, glaube ich, bei den Eagles, wo er so einen geilen Ball, wo er ausholt, werfen will und dann den Wurf abbricht und sich quasi um die eigene Achse dreht. Also sah sehr clownesk aus. Aber okay. Das war so eine, ich glaube, war nicht Malik Willis da auch mit drin?
Ja.
Der hat jetzt zumindest mal
das war zu den, war Malik Willis nicht der
doch, der wurde uns
bei Aiden Hutchinson in dem Draft, ne, vor 4 Jahren jetzt.
Genau.
Ja. Weil entweder
ein 23er Draft war das.
Echt?
Ja.
Oh Gott.
22er Draft war Aiden Hutchinson.
Und ja, aber da war nicht Malik Willis und so weiter, weil ich weiß, dass Malik Willis gleich das Jahr drauf uns immer von allen Experten, den muss man nehmen, Dual Threat und bla 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 und ja, gut.
Genau.
Er wird jetzt in Miami sehen oder zeigen können, was er drauf hat oder nicht. Der hat es natürlich auch bei Green Bay jetzt sicherlich auch ein bisschen steigern können und weiterspielen können, aber ich glaube, die wahre Bewährungsprobe für ihn kommt halt jetzt in Miami. Wo ich mir da auch vorstellen könnte, dass die haben ja, glaube ich, dann den Broncos-Pick an 29 oder 30 oder an den 29, noch 30, dass man da 30 vielleicht noch einen nimmt, aber dieser Ty Simpson soll halt auch eigentlich nicht so das Gelbe vom Ei sein. Also ich glaube, in der ersten Runde außer Mendoza geht da halt keiner.
Ja, also ja, 23 war der Draft mit Bryce Young, CJ Stroud, Anthony Richardson.
Ah, okay, das war schon 23.
Hier der Mario-Mann, Lewis, Will Lewis. Ja. Da hatten wir übrigens ja dann auch dann gesagt, wir müssen mal einen Quarterback mit Hendon Hooker draften.
Stimmt, ja. Nee, dann war es sogar der 22.
Was in die Binsen geht, also das war so der Draft, der, ja, wobei Bryce Young, lassen wir den Jungen mal ein bisschen spielen, der wird irgendwie doch immer besser und hat es nicht so ganz einfach gehabt. Aber ja, das war so ein bisschen der Draft, wo du am Anfang gesagt hast, wow, also CJ Stroud ging dann durch die Decke und dann ist es auch wieder abgefallen. Ja, Quarterback ist halt einfach die schwierigste Position im Football und da gibt es manche, die können es und manche, die können es nicht. Und Nervenstärke gehört einfach mit dazu und manche passen es in das kommende richtige System. Die anderen, von denen wird viel zu viel erwartet. Von daher, boah,
ja, guck dir Quarterback Party immer, an, immer da hat es funktioniert. Und Tom Brady wurde auch in der 6. Runde gedraftet. Kann halt immer mal funktionieren. Ich glaube, dass heute gerade bei den Quarterbacks das Hauptproblem ist, dass die halt am Anfang gleich funktionieren sollen. Zumindest mal die hoch gedraftet werden. Und das ist halt meistens nicht so das, was funktioniert.
Nein, genau. Dann da braucht man ein bisschen Zeit für, um die Jungs zu entwickeln. Ja, Leute, dann jetzt mal von euch noch zum Schluss die Frage, wenn ihr sonst nichts habt. Guckt ihr euch den Draft eigentlich dann Donnerstagnacht live an? Seid ihr wach? Stellt ihr euch einen Wecker?
Ich glaube nicht.
Ich ganz sicher nicht. Es ist natürlich immer ganz spannend, aber und sie haben jetzt die Zeit zwischen den Picks auf 8 Minuten und 10 Minuten verringert. Trotzdem ist es halt, es ist schon dann gerade, die erste Runde ist interessant, aber halt trotzdem dann auch zäh und ich werde es mir irgendwie vielleicht Freitag um 6 schon aufstehen und mir dann Freitagmorgen auf Game Pass anschauen. Und dann kann man im Zweifel auch mal ein bisschen vorspulen und schauen. Ich glaube, das könnte dieses Jahr eine interessante und wilde Geschichte werden, einfach weil halt viele Teams runter, also einfach noch ein bisschen Draftkapital einsammeln wollen, gerne runtergehen wollen. Also es wird, glaube ich, viele Trades auch geben. Und es ist halt ab dem zweiten Pick überhaupt nicht abzusehen, wer wohin geht.
Ja, nee, da hast du recht. Also ich bin auch hin und her gerissen. Also natürlich bin ich noch ein bisschen gehypt vom letzten Jahr. So der Draft Live ist natürlich ein Hammer, ein riesengeiles Ereignis. Und dann kriegst du das alles mal so mit, was da so rundherum geschieht. Auf der anderen Seite, ja, ist es auch dann immer, glaube ich, würde ich da sitzen und würde so ein bisschen dem Ganzen nachtrauern und sagen, scheiße, jetzt sitzt du hier und guckst dir das ganze Ding an, aber wäre natürlich cool, wenn man nochmal live dabei sein könnte.
Ja, live ist ja auch nochmal was ganz anderes. Also, ist ähnlich wie wenn du ELF guckst. ELF im Fernsehen gucken macht keinen Spaß, weil die Klatsche nach 5 Minuten vorbei ist. Besoffen im Stadion rumkrölen ist halt einfach geiler. Also,
ich wollte gerade sagen, das war sicherlich auch das Highlight letztes Jahr beim Draft.
Ja, also
Schild hochhalten und
sich noch ein paar Bier Moment, also das Schild, dieser Dan Campbell-Kopf, der beim Pick der Green Bay Packers dann wirklich im Live-Fernsehen so richtig schön von unten nach oben hochkommt und reinkommt, das war schon legendär. Aber wir haben viel gekrölt, aber das macht einfach Spaß. Es ist halt eine große Party auch irgendwie rundherum. Ja. Aber ja, Moritz, ich weiß genau, was du meinst. Bei dir ist EFL gucken auch immer eine gute Party.
Vielleicht aber die Liga gibt's ja nicht mehr.
Gibt's leider nicht mehr, nee. Gehen wir demnächst mal zusammen GFL gucken.
Ja, klar. Ich fahre zu dem einen der 54.000 Fan-Teams, die 350 Kilometer nördlich von mir liegen, weil ich mitten im Nirgendwo liege.
Ja, komm, so weit ist es irgendwie.
Ja gut, ich meine, das nächste Team wären die Cologne Crocodiles, ne? Sofern es die überhaupt noch gibt. Sofern es die überhaupt noch gibt. Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich muss über eine Stunde fahren, bis ich mal irgendwo was sehe.
Ja, kommst du hier runter, gehen wir die Canes gucken und dann passt das auch.
Dann gehe ich mal ins Saarland, dann komme ich mal die Saarschleife besuchen.
Ja, Genau, kommst hier zu mir.
Christian ist schon am Verzweifeln.
Was, Saarland?
Kannst in Man Cave schlafen.
Gut, klingt nach einem Deal, klingt nach einem guten Schlusswort.
Kriegen wir auf jeden Fall hin, genau. Ja, damit steht zum Schluss die Einladung. Christian, für dich nicht, du machst zu viel blöde Witze über das Saarland.
Ich möchte auch gar nicht ins Saarland kommen, von daher.
Es war so klar, dass er das sagt.
Es ist schön, selbst wenn du mich einladen würdest, aber dann müsstest du noch ein bisschen grillen, Schwenkbraten, fast Bier.
Aha, aber für einen Schwenker nach dem Saarland reinfahren.
Das ist ja obligatorisch, das gehört ja dazu. Ja, nee, dann machen wir das nächstes Mal. Oder wir gucken mal hier zusammen. Schönes Lions-Spiel, Leute. Da seid ihr natürlich alle recht herzlich eingeladen. Nicht alle hier da draußen. Ne? Nicht, dass hier auf einmal dieses Flashmob-Gedöns da passiert, wie bei Facebook. Früher da mit diesen Facebook-Partys, wo auf einmal die Leute da stehen. Aber ihr zwei natürlich sehr, sehr gerne. Und ihr da draußen, vielen Dank, dass ihr unserem gefährlichen Halbwissen hier Richtung Draft zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen unterhalten. Und ich wünsche euch natürlich ganz, ganz viel Spaß dann am Donnerstag, ob ihr den Draft jetzt live verfolgt oder auch nicht. Aber in Brad Holmes we trust. Es ist wieder soweit. Die Zeit, dass unser General Manager seine Magie spielen lässt. Die Zeit ist wieder mal gekommen und wir hoffen mal wieder auf einen guten Draft der Lions.
Und von daher, denkt noch an den Mock Draft, Charity Mock Draft, lionspridegermany.de. Nochmal so als kleiner Reminder am Ende.
Genau, wenn ihr da vorher euren Mock Draft schon habt oder aufgeschrieben habt, Leute, dauert wirklich so, keine Ahnung, 5 bis 10 Minuten, dann seid ihr durch. Ist für einen guten Zweck. Macht auch irgendwie Spaß. Ich habe es gemacht. Ich habe dann wieder nochmal überlegt, ist das da wirklich der? Und sehe ich den? Und dann zum Schluss war ich bei den Lions und dachte, ja, boah, wen hole ich denn jetzt? Man beschäftigt sich automatisch nochmal ein bisschen mehr mit dem Draft und kriegt wieder ein bisschen mehr Bock drauf. Von daher, vielen, vielen Dank nochmal an alle. Ich sag, gehabt euch wohl und go Lions!